Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, die 102,6, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform. So dann auch heute. Mein Name ist Michael Trost und unser Thema ist heute das Eicher-Scholl-Kolleg und es geht um ein Studium Generale am Eicher-Scholl-Kolleg. Wir haben schon mal vor einigen Jahren dazu eine Sendung gemacht. Damals war der Studiogast derselbe, der auch der heutige Studiogast ist und das ist der Fachbereichsleiter an der VH, zuständig für genau diesen Bereich. Und das ist der Dr. Andreas Leucher. Herr Leucher, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag wieder einmal bei uns im Radio.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind und wir heute Nachmittag ein bisschen wieder über dieses Thema erfahren, sprechen können. Und wahrscheinlich auch vielen Menschen, die das Eicher-Scholl-Kolleg noch nicht kennen, damit wertvolle Informationen liefern. Ich würde sagen, bevor wir zum Thema, zum Eicher-Scholl-Kolleg kommen, werden wir Sie doch einfach mal am besten kurz vorstellen. Sie erinnern sich auch vom letzten Mal, wie das ging. Kurze Vorstellrunde, einfach die wichtigsten Dinge zu sich, damit Sie kurz was dazu erzählen.
Ja, also was ist wichtig? Ich bin seit 10 Jahren wissenschaftlicher Leiter des Eicher-Scholl-Kolleg. Habe das Kolleg aufgebaut für die Ulmer Volkshochschule oben an der ehemaligen Hochschule für Gestaltung. Von meinem wissenschaftlichen Herkommen bin ich Kulturanthropologe und Historiker. Ja, genau. Und diese Fächer, die unterrichte ich unter anderem auch am Eicher-Scholl-Kolleg.
Ja, wie viele Menschen sind denn neben Ihnen in Bezug auf Management, in Bezug auf dozierend dort tätig? Also wie viele, sagen wir, leitende oder veranstaltende Menschen sind denn da aktiv?
Ja, also im Büro, das heißt die Planung, das mache ich mit einer Kollegin, die Frau Krause und ich, wir machen das zu zweit. Und ansonsten haben wir noch ein großes Team an Dozentinnen und Dozenten. Das heißt, wir haben für einzelne Vorlesungen so mindestens etwas über 40 Dozierende, dann für die einzelnen Seminare auch so was zwischen 35 und 40 Dozierende und dann, sage ich nochmal, vielleicht so ungefähr 20 Dozentinnen und Dozenten, die dann spezielle Workshops, Kompaktseminare unterrichten. Also es ist ein sehr großes, breites Dozententeam, was wir haben.
Ja, das hat schon wirklich eine Größe. Mich erinnert es schon fast ein bisschen an die Größe einer Berufsakademie. Ich habe selber mal eine Berufsakademie studiert. Vielleicht so ein bisschen, natürlich, Sie haben eine andere Ausrichtung, aber auch so von der Größe vielleicht Teilnehmer, der Gestaltenden, so ein bisschen vielleicht ist das schon fast in der Größe.
Ja, also von Teilnehmern ist es noch übersichtlich, deswegen ist es ja auch ein Kolleg. Das sind so zwischen 50 und 60 Kollegiatinnen und Kollegiaten, die wir aufnehmen. Aber die ganze Bandbreite an Dozentinnen und Dozenten, die wir haben, kommt daher, dass wir ein Studium Generale machen, dass wir also nicht so speziell sind wie im Fachstudium, sondern mehr oder weniger die ganze Breite der Studienmöglichkeiten abbilden.
Das Studium Generale gibt es, Sie haben es, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, jetzt ungefähr so 10 Jahre war es, glaube ich.
Genau.
Wer hatte damals die Idee oder wie kam man dazu? Also man musste vielleicht voraussetzen, organisatorisch ist das Ganze an der VH aufgehängt. Das heißt, es muss irgendwann wahrscheinlich mal jemand in der VH die Entscheidung getroffen haben, wir etablieren sowas, wir nehmen die Räumlichkeiten an der HFG, machen so ein Studium Generale, bieten das an. Also irgendwer muss sich ja da mal was gedacht haben oder auch entschieden haben, dass das Sinn macht und dass man das etabliert?
Ja, also eine ganz schöne Geschichte und zwar kam das ein Stück weit dadurch, dass eine Kollegin von mir, die Gesa Kraus, die damals die Frauenakademie an der Ulmer Volkshochschule betreut hat, ihre Tochter auf dem Leibniz-Kolleg in Tübingen hatte, also das ein Kolleg, das es noch länger gab und das erste war, der sowas angeboten hat. Und ihre Tochter war einfach in der Situation, dass sie nach dem Abitur nicht genau wusste, was sie machen sollte, beziehungsweise verschiedene Interessen hatte und dorthin gegangen ist. Und meine Kollegin war davon ganz begeistert und hat es in der Fachbereichsleiterkonferenz erklärt, worum das geht und ob man nicht sowas quasi hier in Ulm auch etablieren konnte. Und dann wurden die Räume oben an der HFG frei, also an der ehemaligen Hochschule für Gestaltung. Und zwar dann auch schon die Idee dabei, etwas Ähnliches zu machen und das Ganze dann zu erweitern, nicht nur durch die Naturwissenschaften, technische Wissenschaften und Geisteswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften, sondern einfach auch die kreativen Studiengänge. Das heißt Kunstdesign, Architektur, dass wir noch ein bisschen etwas breiteres Spektrum haben. Genau. Und so hat man das einfach ausprobiert und gehofft, dass es funktioniert und ist ins kalte Wasser gesprungen. Und ja, es hat auf Anhieb gepasst und der Bedarf war da und ja, seit diesen 10 Jahren läuft dieses Eicherschor-Kolleg oben an der HFG.
Mhm. Von den Räumlichkeiten, wie viele Quadratmeter sind das dann oder wie viele Räume haben Sie da? Also wie groß ist das Ganze?
Die Quadratmeterzahl weiß ich nicht ganz genau. Aber was wir auf jeden Fall haben, wir haben einen schönen großen Eingangsbereich, einen großen Innenhof, so wie das in der HFG ist.
Ja.
Ich habe natürlich ein Büro, dann haben wir zwei Unterrichtsräume, einen extra Technikraum, wo 3D-Drucker drinstehen und auch ein Apple-Gerät, gerade für die kreativen Studiengänge, auch wenn wir zum Beispiel Filmseminare machen und Filme schneiden müssen. Da haben wir da einen kleinen Raum. Wir haben ein großes Atelier, ein sehr schönes Atelier und zwei ganz normale Seminarräume. Und dann nutzen wir dann nach Bedarf auch immer noch den kleinen Hörsaal der HFG, also wenn dann tatsächlich 50 bis 60 Kollegiatinnen und Kollegiaten eine Vorlesung hören, gehen wir in den kleinen Hörsaal. Und dann haben wir unten noch einen großen Hörsaal, den man freiräumen kann, sodass wir da auch für Workshops, wo wir viel Platz brauchen, zum Beispiel Schauspielunterricht gibt's bei uns auch, da nutzen wir dann quasi auch den großen Hörsaal. Genau. Aber das Allermeiste ist eher klein, läuft in den Seminarräumen. Ja, also Seminare haben so 10 bis 15 Kollegiaten. Dass die Größe noch in Ordnung ist. Und dann gibt es eben die Vorlesung, wo dann alle 50 bis 60 Kollegiaten im Vorlesungssaal sitzen.
Das heißt, die Räumlichkeiten der HFG werden wieder genutzt und sind also nicht nur brachstehend, denn die HFG ist ja 1968 in dieser Form dann eingestellt worden. Aber zumindest, Sie sind da drin, machen weiter einen Lehrbetrieb und so werden die Räume dann doch noch genutzt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist auch das Schöne für das Eicherschor-Kolleg, aber auch für dieses denkmalgeschützte und schöne und historisch bedeutsame Gebäude, dass dort nicht nur noch Firmen drin sind, die so ja, sich mit dem Namen HFG schmücken, sondern dass tatsächlich noch Unterricht stattfindet, dass die Hörsäle genutzt werden im eigentlichen Sinne, wie das Gebäude ja immer für Bildung vorgesehen war. Und so nutzen wir das da.
Auch man muss ja vielleicht den Zusammenhang Eicherschor, Inge Eicherschor ist das natürlich, die da gemeint ist. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wie der Zusammenhang mit Eicherschor, VH und eben der HFG ist. Ich weiß es, aber die höre wahrscheinlich
ja,
nicht.
Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das war auch für unsere Entscheidung, hoch an die HFG zu gehen, von der Ulmer Volkshochschule ganz wichtig. Also Inge Eicherschor ist eben die große Schwester der Geschwisterschor von der Weißen Rose. Und Inge Eicherschor war die demokratische Bildung. Also sie hat die Ulmer Volkshochschule als Schule der Demokratie aufgebaut. Als Ulmer Volkshochschule. Und aus dieser Volkshochschule ist dann die sehr bedeutende Hochschule für Gestaltung Ulm hervorgegangen. Inge Eicherschor hat die mitgegründet mit ihrem Mann, dem Otto Eicher, ein weltberühmter Designer. Die Hochschule für Gestaltung war die Nachfolgehochschule vom Bauhaus, also sehr bedeutsam, international bedeutsam diese Schule, hat auch von der Lehre und von ihrem Konstrukt auch Anlehnung an das Bauhaus, wurde ihr aber dann vielleicht auch so ein bisschen 1968 zum Verhängnis. Also da hängt natürlich sehr viel Geschichte dran, auch dass wir da oben sind, unseren Studierenden ist es nicht immer so klar. Ich mache mit denen immer eine schöne Führung durchs HFG-Archiv, dass sie das auch wissen. Ja, aber durchaus für uns ein bedeutsamer Zusammenhang und deswegen eben auch dieser diese Namensgebung des Eicherscholl-Kollegs.
Mhm, ja, neben Ihnen ist ja, weiß ich noch, vom Ulmer Museum ein Teil, diese Ausstellung, die dann noch drin ist. Ist denn sonst dann noch irgendwas drin oder sind Sie da mehr oder weniger dann da ja mit zusammen dem Museum, das aber eher mehr passiv ist, also mehr Ausstellungsgegenstände. Sonst noch irgendwie Aktivität oder ist im Prinzip, gestalten Sie also das Leben sozusagen in den Räumlichkeiten?
Also wir bringen das Leben in die Räumlichkeiten, genau. Es werden auch noch andere Flächen vermietet, also da ist noch Ingo Schwarz als Schmuckdesigner drin, dann sind noch Architekten drin, Bauingenieure mit Büros sind dort drin, Werbeagenturen sind noch mit drin, also eher so die kreativen Berufe, die dann auch so ein bisschen dieses Image auch dieser ehemaligen Hochschule für Gestaltung so ein bisschen mitnutzen und ja, diese schönen Räumlichkeiten auch als Büroräume mitnutzen.
Oh ja, das heißt, es ist doch mehr los, als man allgemein vielleicht denkt und weiß dort oben. Und vom Ambiente natürlich sehr schön. Das heißt, Sie haben natürlich dann mit Ihren, Sie sagten, 60, 70 sind pro Jahr bei Ihnen dann Kollegiaten oder Jungs und Mädels oder ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig im Gender auf jeden Fall dort Menschen, die dort für eine gewisse Zeit tätig sind. Und wie ist das? Haben die dort auch Kantine und alle Möglichkeiten, so die man vielleicht von größeren Universitäten oder Einrichtungen der Form kennt oder Kantine? Nee, Kantine gibt es nicht dann gerne.
Ja, doch, es gab früher die Mensa und es ist auch eine weltberühmte Mensa mit einem weltberühmten Wellentresen, gestaltet von Max Bill, also auch eine total schöne Location zum Feiern. Wir haben jetzt unser Abschlussfest oben gefeiert. Was ein bisschen schade ist, tatsächlich bis Corona kam, wurde die auch bespielt, also es gab ein Catering und es gab quasi Mensa-Essen dort unten. Es hat sich leider bisher seitdem niemand mehr gefunden, der dort den Mittagstisch macht. Und deswegen machen sich unsere Kollegiaten meistens, nehmen sie sich was mit und machen was in der Mikrowelle warm oder stellen sich was in den Kühlschrank. Mhm. Und wir hoffen, vielleicht eines Tages wird sich wieder jemand finden, der die HFG-Mensa oder die HFG-Mensa wieder belebt.
Ist denn daran gedacht, das Ganze auch noch ein bisschen vielleicht zu vergrößern, auszudehnen? Ich meine, im Augenblick Studium Generale sind eben überschaubar, ist ein Programm, aber wäre da auch mal angedacht, vielleicht wieder mehr draus zu gestalten, irgendwie, dass das jetzt nicht nur Studium Generale wird, sondern vielleicht irgendwie noch drüber hinaus irgendwelche, im Sinne des Weiterbildungsauftrags der VH, noch andere irgendwelche Veranstaltungen, weil die Räumlichkeiten sind ja wirklich sehr schön.
Ja, es ist sehr schön, man könnte sich da natürlich einiges vorstellen, also es sind ideale Sachen. Es sind durchaus auch andere Kolleginnen und Kollegen mit Veranstaltungen da oben. Ich habe da manchmal auch Tagungen oder sowas, das gibt's schon. Aber ich finde auch, dass es dem Gebäude, glaube ich, nochmal gut tun würde, wenn man es noch ein bisschen stärker belebt und noch ein bisschen stärker nutzt. Also ja, könnte man sich viel vorstellen. Also
ja, wie ist dann das? Sie haben Ihren Sitz dort oben. Das heißt, wie weit sind Sie von der VH jetzt autark oder wie viele Vorgaben macht man Ihnen? Also wie weit sind Sie selbstständig? Also offiziell firmieren Sie, glaube ich, als Fachbereichsleiter. Mhm. Ja, das heißt, Sie sind so gesehen bei der VH dann eben auf der Paylist sozusagen. Aber wie weit sind Sie da oben dann, sagen wir mal, von der VH unabhängig? Also wie weit können Sie da schalten und walten, wie Sie wollen? Oder wie weit sind Sie dann doch auch, sagen wir mal, den Vorgaben in der VH da irgendwo untergeordnet?
Ja. Also das Eicherscholl-Kolleg ist eigentlich so von dem Aufbau und von der Denke her sehr nah an der Ulmer Volkshochschule.
Ja.
Auch von der Konzeption. Also da, das ist der Geist von Inge Eicherscholl-Kolleg, sage ich mal, fast schon wieder pur. Von daher ist die Verknüpfung auf jeden Fall da. Es ist natürlich so eine Submarke, die dann auch für diese Altersgruppe quasi erkennbar ist. Aber man nutzt auch die Infrastruktur, die Bildungsinfrastruktur der Ulmer Volkshochschule mit. Ich bin auch hier unten immer als Fachbereichsleiter mit dabei, wenn es um pädagogische Dinge geht. Ich bin auch Betriebsrat der Ulmer Volkshochschule. Also da eng mit der Ulmer Volkshochschule, aber natürlich ein exotisches, ganz eigenes Programm, dass es an anderen Volkshochschulen bundesweit so überhaupt gar nicht gibt. Also das ist eine einmalige Sache in Ulm.
Das heißt, hier hat Ulm wirklich was ganz Besonderes und Sie haben einen ganz besonderen Job, weil Sie halt eben an der HFG und eben dann doch ein bisschen autark und dann eben mit einem, ja, sagen wir, spannenden Programm agieren können. Also ja, was Besonderes. Und das gibt's in dieser Form dann in anderen Volkshochschulen in Ulm, in Baden-Württemberg oder in Deutschland gar nicht. Und habe ich das richtig verstanden?
Ja, also an Volkshochschulen gibt's es tatsächlich nicht. Wir sind da eigentlich Vorreiter. Also das älteste Kolleg, das gibt's in Tübingen, das ist Leibniz-Kolleg. Das war lange Zeit das einzige. Dann kamen wir und noch ein weiteres Kolleg am Bodensee dazu. Es hat sich aber mittlerweile herumgesprochen, dass es eigentlich eine ganz sinnvolle Einrichtung vor dem Studium ist. Und innerhalb der letzten 10 Jahre haben Hochschulen und Universitäten derartige Angebote dann aufgebaut. Und mittlerweile gibt es deutschlandweit 27 unterschiedliche Angebote dieser Art und Weise. Einfach weil man gemerkt hat, das war quasi noch so ein Format, was eigentlich gefehlt hat, also quasi dieser Zwischenschritt zwischen Abitur und dann dem Studium.
Jetzt haben wir schon gesagt, wo man sie findet. Jetzt haben wir schon gesagt, das ist eine Möglichkeit für Menschen, die vielleicht noch nicht so genau wissen nach dem Abitur, was sie denn machen sollen und wollen, ein bisschen, sagen wir mal, in verschiedene Gebiete hineinzuschnuppern. Sprechen wir doch mal ein klein bisschen darüber, was sie anbieten und wie man sich informieren kann. Ist das jetzt mal überall durch, quasi gehen, verschiedene Bereiche anschauen oder sich für einen dann in diesem Generalstudium Generale zu entscheiden und dann das für eine gewisse Zeit zu machen. Sprechen wir einfach mal ein bisschen darüber, was überhaupt so das Konzept eines Studium Generale ist, für alle, die noch nicht so wissen, was der Begriff bedeutet.
Also die Studium Generale sind unterschiedlich aufgebaut. Ich glaube, das Eicherscholl-Kolleg ist in seiner Form das Freiheitlichste. Also wir geben unseren Kollegiaten die maximale Freiheit. Das heißt, wir haben ein ganz breites Spektrum an Fächern, also von Medizin über Jura, über Wirtschaftswissenschaften, über Produktdesign, Soziologie, Geschichte, Politik, eigentlich alles, was man sich so, also ich könnte jetzt nicht, könnte eine lange Liste aufmachen, also ein ganz, ganz breites Angebot und unsere Kollegiaten dürfen tatsächlich ihre Seminare individuell wählen. In anderen Studium Generales ist es dann eher so, dass es quasi Vorschriften gibt, wie viel Kurse man in welchem Bereich besuchen muss, dass man auch quasi die Breite des Studium Generales nutzt. Bei uns ist es frei. Was es dafür bei uns gibt, dass man auch andere Fächer kennenlernt, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Zettel hat, ist die generale Vorlesung, was ich vorhin schon erwähnt hatte im kleinen Hörsaal, dass jede Woche aus irgendeinem anderen Bereich mal ein Vortrag kommt, eine Vorlesung kommt. Da kann es mal um Quantenphysik gehen, dann geht es mal um ein politisches Thema oder es geht um Architektur. Da geht es einfach darum, nochmal eine ganze Bandbreite neben den einzelnen Seminaren an Studienfächern kennenlernen. Was es bei uns auch noch Besonderes gibt, was es an den anderen Studium Generale nicht gibt, was wir aber gemerkt haben bei unserer Evaluation, was für unsere Kollegiatinnen wichtig ist, sind berufsbezogene Angebote. Das heißt, wir haben einerseits Vorträge, Vorlesungen von Berufspraktikerinnen und Praktikern. Da kommt mal eine Biologin, mal eine Psychotherapeutin, mal ein Produktmanager, ein Intendant oder Kuratorin oder was auch ist. Also alles Mögliche oder auch natürlich Ingenieur und Rechtsanwalt und alles, was es so gibt. Und stellen so ein bisschen ihren Beruf vor, erklären, wie man dorthin kommt, ob man gut unterkommt oder nicht, oder schlecht unterkommt, wie man gestrickt sein muss, dass man im jeweiligen Beruf auch tatsächlich glücklich wird. Das ist quasi so ein Angebot, so ein bisschen die Berufswelt kennenzulernen, weil viele kennen noch vielleicht die Berufe der Eltern, aber aus vielen Bereichen hat man nur vage Vorstellungen, was die Berufswelt zu bieten hat. Und diesbezüglich machen wir auch Exkursionen. Also wir gehen auch raus aus unserem Kolleg, gehen in die Berufswelt, gehen in Unternehmen, Institutionen, gucken uns dort die Berufe an. Also zum Beispiel, dass wir einfach mal in ein Architekturbüro gehen, in ein großes, schauen, wie die dort arbeiten, an welchen Projekten die arbeiten. Und wir gucken ins Museum und gucken, was macht jemand in der Museumspädagogik oder in der Öffentlichkeitsarbeit oder in der Restaurierungswerkstatt oder was es sonst noch für Berufe gibt. Oder wir gehen mal in ein Unternehmen, in ein Forschungslabor, wie man dort arbeitet, oder auch in der Uni in Forschungslabore. Wie arbeitet man dort? Ist es ein Bereich, wo ich mich wohlfühle oder wo ich merke, so, da bin ich irgendwie fremd? Auch, dass man einfach mal aus dem Unterrichtszimmer rausgeht und ein bisschen was von der Welt sieht und guckt, was etwas für eins sein könnte. Und was es bei uns dann auch nochmal gibt, das gibt es in anderen Studium Generales auch weniger, ist dann tatsächlich individuelle Studien- und Berufsberatung, was bei uns die Agentur für Arbeit macht, wo man sich dann quasi Einzeltermine in eine Liste einträgt. Und für manche Kollegiatinnen ist es dann wichtig und die nutzen das, sich da begleiten zu lassen. Andere sagen, sie kennen das schon und das bringt sie nicht weiter, das verwirrt sie mehr, dann muss man es auch nicht machen. Also das Wichtige, glaube ich, was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass unsere Kollegiatin quasi ihr Studium Generale selber zusammenbauen. Jeder hat seinen eigenen Stundenplan, jeder guckt, was er für sich benötigt, um quasi das richtige Studium zu finden. Also sehr individuell.
Das heißt, es ist eine sehr hohe, also eine Breite, die angeboten wird, und eine sehr große Flexibilität. Und jeder sagt im Prinzip das und das und das. Und dann kriegt er im Prinzip daraus eben den Stundenplan generiert. Und also ist es jetzt nicht so, dass der jetzt gelehrt wird mit Prüfungen, dann am Ende ein Zertifikat ausgestellt wird, das nicht. Oder gibt es auch irgendwie sowas wie irgendwie ein Erfolgs, wie soll man sagen, Prüfung und dann irgendeine Bestätigung, dass man da teilgenommen hat? Oder ist es nur wirklich dann eben für eine gewisse Zeit mitgucken, mit ein bisschen schauen, sich informieren, oder wie, also ja, wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt auf jeden Fall am Ende ein Zertifikat, schon allein, um zu zeigen, was hat man in dem Jahr gemacht, und es ist ziemlich viel. Also man kann dann sagen, welche Seminare, Workshops, Vorlesungen, Exkursionen man oder auch Projekte man umgesetzt hat, dass man auch weiß, hier, das und das hat man in diesem Jahr gemacht. In diesem Zertifikat gibt es aber keine Noten, darum geht es bei uns nicht. Das ist ein erfrischendes Jahr, in dem mal nicht immer die nächste Prüfung oder die nächste Klausur einem im Nacken sitzt, sondern wo man dann tatsächlich auch ohne diesen Druck sich mit Dingen beschäftigen darf, die einen dann auch wirklich interessieren. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. An manchen in der Kunst weiß ich, dass sie immer ihre Aufträge kriegen, ihre Übungen für das nächste Mal, oder ich weiß auch, dass sie für in Seminaren dann auch Referate erhalten zu verschiedenen Themen. Ich weiß von unserem Jura-Dozent, dass er immer mal eine Klausur aus dem ersten Semester Jura quasi stellt, aber nur um zu zeigen, auf was man sich da einlässt, wenn man Jura studiert. Also die dürfen das dann auch in der Gruppe bearbeiten und es gibt dann auch keine Note. Und es geht dabei vor allem darum, so ein authentisches Bild davon zu bekommen, was einen erwartet, wenn man quasi dieses Studium macht. In dem Rahmen, ja, gibt es mal sowas, so eine Klausur, die man sich mal anschaut.
Ja, das zu organisieren, hierhin, dorthin, mal gucken, bedarf ja dann auch sicherlich ihrerseits ein Organisationsaufwand, großer, viel Arbeit. Das heißt, Sie haben ja da auch einige Partner, unter anderem habe ich verstanden, HNU, Hochschule Ulm, die Technische Hochschule und andere mehr. Also da haben Sie immer, ja, um bestimmte Programmpunkte zu ermöglichen, irgendjemanden, wo Sie dann anrufen können, sagen, wir kommen halt mit einem Schwung von 10 Leuten zum Beispiel an die THU und wollen dort mal, was weiß ich, irgendwo in ein Labor und wollen was angucken. Oder das nächste Mal rufen Sie, was heißt ich, in Neu-Ulm an und sagen, irgendwo beim Harald Gerlach, irgendwo, Harald, das und das, wir würden gerne mal da vorbeikommen. läuft das dann so oder wie muss man sich das vorstellen, die Zusammenarbeit?
Ja, also die Zusammenarbeit, das ist eine gute Zusammenarbeit. Das ist tatsächlich so, dass wir auch mit den Kollegiaten ganz am Anfang des Studium Generales dorthin gehen und die jeweilige Hochschule bzw. die Universität vorgestellt werden, dass wir in die verschiedenen Institute gehen, wo die Kollegiaten sehen, hier sitzen die Wirtschaftswissenschaftler und hier sitzen vielleicht die Psychologen. Also wir gucken uns das an, die dürfen auch tatsächlich Vorlesungen an den Hochschulen und Universitäten hören und an der Universität hören, wenn sie das möchten. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich interessiere mich für Medizin, schön, dass ich einen Medizinkurs am Eicher Schollkolleg habe, aber ich könnte noch ein bisschen mehr machen, dann kann man sich da eben auch schon Vorlesungen an der Universität anhören oder wenn man ein Interesse für Wirtschaftswissenschaften hat und sich auch vorstellen kann, ein Hochschulstudium zu machen, kann man eben an die HNU und sich das dort anzuschauen. Und dass es da tatsächlich keine Schwellenängste gibt, gehen wir auch am Anfang, bevor das quasi das Semester anfängt an den Hochschulen und der Uni dorthin, lernen das Ganze kennen. An der HNU machen wir zum Beispiel auch immer einen ganz spannenden Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten.
Ja.
Genau, und das ergänzt sich und ja, bereichert auch nochmal das Programm des Eicher Schollkollegs, diese Kooperation.
Über die, da habe ich auf Ihrer Website gesehen, stehen noch einige andere drauf. Eine grundsätzliche Frage, wenn die Studenten oder die Leute, die wie sagt man nicht, die
Kollegiatin, das ist ein bisschen abstrakt.
Genau. Ich wollte fragen, die Leute, die jetzt also diese Bildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, haben also keinen Status als Student, sondern sind also so eine Misch zwischen Studium und Schüler. Also die haben auf jeden Fall keinen Studierendenausweis oder sowas, das nicht dann, oder?
Sie haben Ausweis vom Kolleg, aber das ist jetzt es ist tatsächlich, ich sage immer, es ist ein Exotenstatus bei uns. Es ist was zwischen Schule und Universität.
Ja.
Sie kriegen einen Ausweis, aber auch ganz wichtig, es gäbe ja auch die Möglichkeit, sich an der Uni quasi parallel einzuschreiben, aber das ist dann noch im Bewerbungsprozess nachteilig. Genau. Also ich sage immer Exotenstatus.
Wir haben ja schon gerade über die Breitbandigkeit und die ja enorme einfach Vielfalt, auch die individuell zusammenstellbare Vielfalt gesprochen, die hier im Studium Generale möglich sind. Herr Leucher, ich habe bei den Kooperationspartnern noch diverse andere Bereiche bzw. andere Institutionen gesehen, neben den Studieneinrichtungen, also Uni, Ulm, THU, HNU, sehe ich auch zum Beispiel Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, lese ich hier gerade, oder dann Leibniz-Kolleg Tübingen, Bundesagentur oder Agentur für Arbeit, Südwestmetall und Handwerkskammer. Mhm. Also noch ganz andere Institutionen auch. Also was zum Beispiel jetzt Agentur für Arbeit, da geht es wahrscheinlich darum, wie bewerbe ich mich oder Berufe oder heute allgemein oder was wird da dann irgendwo in Kooperation gestaltet?
Ja, also die Agentur für Arbeit, einerseits ist sie uns behilflich bei der Studien- und Berufsberatung. Das heißt einfach ganz einfache 1:1 Beratung, die bei uns oben angeboten wird. Aber die machen auch ganz viele Vorträge zu verschiedenen Studienbereichen, wie die Aufnahmeverfahren sind, auf was man achten muss, wie Studien aufgebaut sind. Aber auch zur Studienfinanzierung, was das BAföG angeht. Es ist eine große Bandbreite an Angeboten, die machen. Und also es sind so viele Angebote, dass wir immer am Anfang des Jahres abfragen bei unseren Kollegiatinnen und Kollegiaten, was interessiert euch, welche Studiengänge interessieren euch, welche Themen interessieren euch in Bezug auf das Studium. Da gibt es einen ganz großen Auswahlzettel und die sagen dann halt, das und das interessiert mich. Und nach deren Bedürfnisse wird dann quasi auch dieses Vortragsprogramm zusammengestellt.
Ja, und Südwestmetall zum Beispiel, was kommt da, also was wird da gemacht?
Südwestmetall, genau, der frühere Vorsitzende und unseres Mitgliedervereins hat sich damals engagiert, auch als jetzt als das Kolleg aufgebaut wurde, insbesondere im Bereich der ingenieurswissenschaftlichen Seminare. Da haben wir damals quasi auch von Südwestmetall in dieser Richtung, also eher in der technischen Richtung, dann auch irgendwie Unterstützung und Vernetzung bekommen. Das ist eben ganz, ganz wichtig, auch die Vernetzung nicht nur zu den Universitäten, Hochschulen, sondern auch zu Arbeitgebern wie Zweck Gröll oder was es sonst noch für Unternehmen gibt, die wir uns anschauen. Und da ist einfach Südwestmetall für uns auch ein wichtiger Partner.
Ja, Handwerkskammern lese ich, das heißt, da sind es wahrscheinlich dann Informationen zu handwerklichen Berufen dann.
Genau, also das hatten wir eben auch schon als Vorträge, also auch zwar ist der Fokus stark auf Studium bei uns, aber durchaus auch nochmal in einen Fokus richten, dass auch eine Ausbildung und späteres Studium oder einfach eine Ausbildung auch eine Möglichkeit sind. Und damit, da haben wir auch eben mit der Handwerkskammer schon Veranstaltungen gemeinsam gemacht.
IHK zum Beispiel, das Gegenstück zur Handwerkskammer, sehe ich jetzt nicht drauf, ist da mit der IHK dann kein Connect.
Hatten wir bisher nicht, könnten wir auch machen in der Wirtschaftswissenschaft. Ja. Handwerkskammer auch vielleicht deswegen, weil bei uns doch ein Teil quasi in den kreativen Studiengängen sind und die sich auch zum Beispiel, gerade wenn sie Architektur machen oder wenn sie Produktdesign machen, durchaus sage ich mal, zugänglich sind auch für Handwerksberufe wie Schreiner oder was es alles gibt, was sich da gut verbinden lässt.
Also man sieht schon, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel eben dann auch einfach möglich. Das haben wir jetzt nochmal gezeigt. So, dann würde ich sagen, dann sollte man ein bisschen einfach mal erklären, wie das Ganze abläuft. Also das beginnt, wann beginnt das immer und wie lang geht dann so ein Kurs, wenn man so wollen? Also wie ist jetzt da genau, reden wir einfach ein bisschen über den ganzen Ablauf, wie das alles so geht und wie man sich wann bewerben muss, wie lange das geht und.
Ja, genau. Also wir sind gerade in der Bewerbungsphase quasi für das Studienjahr, das ab Oktober dann anfängt. Also jetzt auf jeden Fall bis 31. Juli, wer sich noch bewirbt, kriegt auch einen Platz. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen den Bewerbungszeitraum noch ein bisschen verlängern. Genau im Oktober fängt es an, immer eine Woche bevor Hochschulen und Universitäten anfangen, eine Woche vorher. Erstmal mit einer Kennenlernwoche, weil es darum geht auch, dass die Kollegiaten sich kennenlernen. Die kommen also aus ganz Deutschland und es geht darum, dass sie zur Gruppe werden und nicht ein halbes Jahr brauchen, bis sie sich kennenlernen, sondern dass da gleich so eine Gruppe entsteht. Und also es gibt eben diese Kennenlernwoche, wo wir eben auch an der Universität und an den Hochschulen sind, Stadtführungen kriegen, solche Dinge. Und dann in der zweiten Woche fängt es eben an mit dem regulären Unterricht, je nachdem, wie man seine Fächer gewählt hat. Hat man seine Fächer, ist manchmal dann vielleicht auch an der Uni oder an der Hochschule für eine Vorlesung. Donnerstags ist immer unsere gemeinsame Vorlesung, freitags morgens immer unsere Exkursion. Und auch Studien- und Berufsberatung finden am Freitag statt. Genauso muss man sich das in der Struktur im ersten Trimester vorstellen. Also das Jahr ist in drei Teile, in Trimester aufgeteilt. Im zweiten Trimester hat man dann auch wieder seinen Stundenplan. Fürs zweite Trimester kann man Fächer umwählen. Also wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, Jura angeschaut hat und gemerkt hat, das ist total trocken, aber ich habe gehört, dass, weiß nicht, Kulturanthropologie total spannend ist, dann kann man da Fächer wechseln. Oder wenn man zum Beispiel Fächer hat, dass man sagt, also ein wichtiges Fach für mich ist Architektur, Medizin oder Psychologie, dann kann man die auch zwei Trimester durchgehend nehmen. Also man ist da sehr flexibel, kann Dinge umwählen und aber auch Dinge beibehalten. Und nach zwei Trimestern sind unsere Kollegiaten eigentlich auch so weit, dass sie wissen, was an Studiengängen für sie attraktiv ist oder weniger attraktiv ist. Also die wissen da tatsächlich dann schon, in welche Richtung sie gehen. Und nach dem zweiten Trimester gibt es bei uns eine Praktikumsphase, wo sie dann auch nochmal in den Beruf schauen können, um sich sicher zu sein, dass nicht nur das Studium für sie interessant ist, sondern auch die Berufswelt in dem Bereich für sie in Frage kommt. Und nachdem sie quasi diesen praxisbezogenen Teil gemacht haben, können sie sich dann oder bewerben sie sich für die Hochschulen, Universitäten. Und das letzte Trimester ist für uns so noch ein bisschen so ein Bonbon, sage ich jetzt mal. Da wissen sie, wo sie hingehen. Und da machen wir dann nochmal ganz spannende Projekte, Kompaktseminare, da können die Kollegiaten Schauspielunterricht nehmen, Ulmer Hocker bauen, Kurzfilme produzieren, Pflanzenbestimmungskurse machen, alte Schriften lesen und schreiben, zu bestimmten politischen Themen ein Kompaktseminar machen. Wir machen viele Exkursionen. Ich mache jedes Jahr eine Exkursionswoche zum Thema Wasser. Also es ist ein ganz vielfältiges Angebot. Wenn wir jetzt in diesem letzten Teil, in dem die eigentlich schon wissen, wo sie hingehen und was sie studieren, noch motivieren müssen, zu uns hoch ans Kolleg zu kommen und auch nochmal ein bisschen Spaß haben im letzten Trimester. Genau, das ist bei uns auch eine Besonderheit, dieses letzte Trimester. Das gibt's an anderen Kollegen so nicht.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall, auch da merkt man eine sehr, sehr große Dynamik und sehr viel los. Wie viele Stunden, wie viel Zeit ist man denn jetzt während so einer Phase dann beschäftigt? Also ist das ein Vollprogramm 40 Stunden oder wie viel Zeit verbringt man denn da jetzt? Also entweder bei Exkursionen oder halt insgesamt in dem AfG-Umfeld, in dem Seminarumfeld, wie viele Stunden? Wie lang ist das? Also wie lang ist die Woche?
Ja, das ist für unser Programm ganz individuell. Also die Kollegiaten sind auf jeden Fall, müssen mindestens 6 Kurse wählen. Zusätzlich kommt dann natürlich noch die Vorlesung und wenn man möchte, die Exkursion. Wir empfehlen immer nicht mehr als 10 Seminare zu wählen, dass man sich nicht überfordert. Das merken wir dann auch, dass sich die Kollegiaten manchmal auch überfordern und zu viel wollen, wo wir dann sagen, verteilt es doch auf die Trimester. Aber es ist eine Empfehlung. Und manche machen dann eben auch noch Vorlesungen an der Universität. Also es gibt Leute, die dann quasi tatsächlich von Montag bis Freitag, morgens bis abends sich quasi den Stundenplan voll machen. Was vielleicht aber auch manchmal nicht so gut ist, man braucht auch so ein bisschen seine Freiheiten. Andere sagen, mir reichen die Angebote, die es am Kolleg gibt und ich mache, was weiß ich, 6 Seminare und mache dafür Arbeit noch einmal in der Woche, irgendwie um Geld zu verdienen oder arbeite irgendwo in dem Bereich, in dem ich noch erlanden möchte. Ja. Also da hat man auch von bis große Freiheiten, da gibt es große Unterschiede.
Bei der hohen Dynamik oder Wahlmöglichkeit, wie kann man das organisatorisch noch stemmen? Also ich meine, wenn jetzt jemand was ankreuzelt, dann ist es halt sehr, sagen wir mal, speziell und sie finden keine 2, 3 Leute, sondern es macht nur eine, möchte eine Person, was weiß ich, hier irgendwie eine spezielle Sache irgendwo kennenlernen, dann ist es natürlich schwierig. Also das sollte wahrscheinlich irgendwie so darauf hinaus, 4, 5 müssen es ja schon sein, dass sich so ein Kurs dann oder so eine bestimmte irgendwie Weiterbildung oder so eine Informationsmaßnahme dann lohnt.
Ja. Es ist selten vorgekommen, dass man was ausfallen musste, weil sich zu wenige gemeldet haben. Es liegt natürlich auch einfach daran, dass wir sehr kleine Kurse dann trotzdem machen. Also es kann schon mal sein, dass man einfach zu dritt in einem Kurs sitzt, weil wenn die Leute, die es gewählt haben, das ein dringender Wunsch ist und vielleicht ein potenzielles Studienfach ist, dann ist es für die natürlich auch wichtig, dass es stattfindet. Also es gibt durchaus auch kleine Fächer und ja, aber also im Normalfall sind es immer schon so 10 bis 15 Leute in einem.
Ja, wie schaut es dann bei Ihnen aus? Sind Sie dann auch ganz viel mit den Leuten unterwegs oder machen Sie dann mehr halt das Organisatorische und verlassen den Schreibtisch eher nicht? Oder sind Sie dann schon auch gerne mit unterwegs und vor Ort und mittendrin, sage ich mal?
Also ich habe beides und ich genieße es natürlich auch sehr, dass ich nicht nur an meinem Schreibtisch sitze, sondern auch Kulturanthropologie und Geschichte unterrichten kann, dass ich bei den Exkursionen mit dabei sein kann, die freitags stattfinden, dass ich auch bei spannenden Vorträgen mal dabei sein kann im kleinen Hörsaal, dass ich auch im dritten Trimester mal eine Exkursion machen kann. Also ich habe sehr vielseitig, es ist natürlich viel Organisation und das Allermeiste ist natürlich Organisation, aber es gibt auch sehr schöne, abwechslungsreiche Dinge, die ich machen darf.
Aber von Jahr zu Jahr können einfach die Veranstaltungen und die Inhalte auch sehr variieren. Das heißt, wenn jetzt in diesem Jahr das eine so und so vielleicht auf die Beine kommt, ist nicht gesagt, dass das dann im nächsten Jahr wieder so läuft, sondern dann kann sich was Neues, was anderes ergeben. Also insofern, bei Ihnen wird es nicht langweilig, sage ich mal so.
Nö. Also es wechselt schon immer ab. Mhm. Ich gucke immer, dass Dinge, die wirklich gut ankamen, dass man die beibehalten. Mhm. Also da gibt es natürlich auch immer Sachen, die sind interessant und weniger interessant. Das mache ich dann schon, dass ich die interessanten Dinge beibehalte, aber auch immer mal irgendwie was Neues. Und es gibt immer mal wieder neue Themen oder neue Bereiche, die da aufploppen, die auch gern oder wo ein Interesse auch bei den Kollegiatinnen und Kollegiaten da ist, wo dann immer mal wieder was Neues dann quasi ins Programm kommt.
Wir haben schon gesagt, gerade ist so die Bewerbungszeit. Jetzt wollen natürlich vielleicht ein paar Menschen wissen, darf denn da jeder sich bewerben? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach dem Abitur oder nach der Schule vielleicht schon eine Ausbildung gemacht hat oder gern Studium begonnen hat, vielleicht abgebrochen hat, darf der auch oder müssen das wirklich ganz frisch quasi nur Abiturienten sein oder geht auch was anderes? Also jemand, der vielleicht auch schon eine Ausbildung hat und sagt, ach, mit der Bäckerlehre allein komme ich nicht, ich möchte noch was studieren, mit der komme ich nicht oder reicht mir nicht. Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Gibt es auch Alterslimits oder Altersminimumalter, wenn jetzt jemand zum Beispiel die Schule schon mit 16 verlassen hat, Realschule, wird wahrscheinlich dann nicht gehen. Also wer kann sich bewerben?
Ja, also wir sind da sehr, sehr offen. Also einmal muss man natürlich sagen, es richtet sich vor allem an Leute nach dem Abitur, die vorhaben zu studieren. Die allermeisten kommen auch direkt nach dem Abitur. Aber es gibt auch andere, die zum Beispiel nach dem Auslandsjahr zu uns kommen oder den FSJ vorher gemacht haben oder tatsächlich jemand, der oder die schon angefangen hat, ein Studium anzufangen und gemerkt hat, das ist nicht das Richtige für mich und ich muss mich nochmal orientieren, was das Richtige für mich ist. Also in dem Bereich haben wir immer Leute, nehmen auch gern Leute auf, die das gern machen möchten. Es gibt auch tatsächlich, wenn man quasi, wir hatten auch schon Leute, die quasi nach der mittleren Reife dann zu uns gekommen sind und sich die verschiedenen Fächer angucken wollten und dann quasi noch das Abitur gemacht haben, gab es auch schon, das ist eher exotisch, aber auch da sind wir quasi offen, wir sind jetzt nicht so hermetisch, sondern wenn es für jemand sinnvoll ist, dieses Studienjahr, dann kommt man auch bei uns unter, genau.
Mhm. Ja. Von der Dauer, wir haben schon gesagt, das ist dann ein Jahr. Das heißt, Sie sagten, es fängt in der zweiten Oktoberwoche soweit immer an und dann geht es bis Ende Juli oder wann ist Schluss?
Genau, also um es genau zu nehmen, sind es 10 Monate quasi. Man ist dann quasi noch eingeschrieben, solange bis das Studium an der Uni oder an der Hochschule anfängt. Es sind 10 Monate, die man quasi macht, die in Trimester aufgeteilt sind.
Ah ja, ja, okay. Und zwischendrin gibt es aber keine Ferien, irgendwie sowas, oder gibt es auch ein bisschen Weihnachtspause oder so?
Ja, ja. Schon. Ja, ja, genau. Ja. Also zwischen den Trimestern gibt es dann immer Ferien. Auch baden-württembergische Schulferien sind bei uns quasi Ferien. Das hat man auf jeden Fall, ja, doch.
Mhm. Vielleicht Trimester, man das nochmal sagen. Also der erste Abschnitt, zweite, wie sagen wir vielleicht gerade mal, wie lang die einzelnen Abschnitte gehen, dass man ein bisschen weiß.
Also der erste Abschnitt geht von Oktober bis Weihnachten. Mhm. Dann geht es weiter von Januar bis Mitte März. Dann kommt die Praktikumsphase und dann fangen wir wieder Ende April an und dann geht's halt dann bis Mitte Juli.
Ah ja, ja. Mhm. Ja. Und wie lange vorher müssen Sie dann mit der Planung beginnen oder wie lange vorher muss dann quasi auch feststehen, wer teilnimmt, damit das alles organisiert werden kann?
Also ich bin jetzt schon voll in der Planungsphase. Das heißt, die meisten Sachen stehen schon, Seminare sowieso, Exkursionen, Vorträge stehen schon. Also wir sind schon voll drin. Wir sind jetzt gerade natürlich noch in der Bewerbungsphase. Bewerbungsgespräche werden im Moment noch geführt. Genau, und im August werden dann die ganzen Unterlagen an den neuen Jahrgang verschickt.
Mhm. Ja, das heißt, Sie führen mit allen Bewerbern dann auch noch ein Gespräch. Das heißt, das ist dann die Auswahl, das wäre auch die Frage, wie viele bewerben Sie, wie viele kommen dann tatsächlich an? Also wie ist dann die Quote quasi?
Mhm. Also im Moment, wir haben noch so viele Studienplätze aufgebaut, dass man tatsächlich, wenn man in Frage kommt, auch tatsächlich einen Platz gibt. Also wir hatten schon Jahre, vor allem in der Corona-Zeit, wo wir einiges mehr an Bewerberinnen und Bewerber hatten. Im Moment ist es aber so, dass man noch guten Platz kriegt.
Mhm. Ja, und Sie sprechen, wie schon gesagt, dann mit jedem Einzelnen. Das heißt, dann fragen Sie auch nochmal, ob das wirklich das ist, was man sich vorstellt. Und irgendwas war, glaube ich, auch noch mit, wenn jetzt jemand von außerhalb kommt, mit Wohnmöglichkeiten irgendwo, muss ja auch unterstützen. Da war irgendwas, was man vielleicht auch noch nennen sollte.
Genau, also wir haben natürlich Kollegiatinnen und Kollegiaten, die aus Ulm und Umgebung kommen, die von daheim aus quasi ans Kolleg kommen oder aus der Gegend pendeln. Aber der größere Teil kommt quasi gar nicht aus Ulm, sondern von weiter weg her, also von Berlin, von Frankfurt, von Potsdam. Und die sind dann untergebracht mehrheitsmäßig am Bischofsprollwohnheim. Und da vermitteln wir dann halt immer den Kontakt, wenn man dort ein Zimmer braucht in der WG. Mhm.
Die Leute kommen tatsächlich von so weit her. Das heißt, dann hat das Studium Generale doch in Deutschland so eine Bekanntheit oder doch zieht dann doch gut.
Ja, ich glaube, es liegt eher dran, dass es so selten ist. Ja, also in Tübingen gibt es natürlich schon länger und bei uns gibt es das. Mittlerweile gibt es auch an mehr Hochschulen sowas. Mhm. Aber es ist einfach so selten, dass die Leute dann sagen, also wenn es in Ulm gibt oder Tübingen, dann ziehe ich da auch gern dafür hin. Ja.
Mhm. Ja. Wir sollten unbedingt sagen, wo man auf welcher Website sich informieren kann und wie man gegebenenfalls dann auch mit Ihnen in Kontakt treten kann, wie das alles so abläuft, ob man davor auch mal anreisen muss und vielleicht auch, wie man sich bewerben muss, jetzt einen dicken Bogen ausfüllen oder was auch alles. Aber erstmal, ja, also
genau, wo kriegt man die, kriegt man die Informationen her? Einerseits natürlich auf der Homepage der Ulmer Volkshochschule unter Programm findet man das Eicher-Scholl-Kolleg. Dann haben wir eine eigene Internetseite, die geht www.ask-ulm.de. Man kann es natürlich googeln, wird es bestimmt auffinden. Dort ist auch alles beschrieben, wie man sich bewirbt. Also man bewirbt sich eben mit einem kurzen Anschreiben, was man für Interessen hat, warum man sich für ein Studium Generale bewirbt und einem Lebenslauf. Und dann kriegt man auch recht zügig ein Vorstellungsgespräch. Da geht es auch ein bisschen darum, zu besprechen, was das Studium Generale überhaupt bedeutet und abzugleichen, ob das tatsächlich den Vorstellungen entspricht. Mhm. Genau, was gab es noch was? Noch eine Frage dieses Jahr? Ja,
muss man jetzt hier also einen komplizierten Fragebogen dann ausfüllen oder wie einfach oder kompliziert ist dann das Bewerbungsverfahren und wann sollte man loslegen? Sie sagten, es läuft im aktuellen Bereich. Also bis wann muss man abgegeben haben und was muss man was zuschicken oder nur online oder?
Ja, also die meisten schicken das mittlerweile per E-Mail zu. Früher habe ich immer noch so stapelweise Bewerbungsmappen gekriegt, die im Briefkasten liegen. Aber ich glaube, papierlos geht es wunderbar. Also eine E-Mail einfach mit einem Schreiben, Anschreiben, wo drin steht, warum man sich für ein Studium Generale bewirbt und welche Interessen, also vielleicht auch schon Fächer, die man machen möchte und dann eben den Lebenslauf, die beiden Sachen braucht man. Und man sollte sich eigentlich bis zum 31. Juli bewerben. Es kann natürlich auch sein, wenn wir noch nicht alle Studienplätze vergeben haben, dass wir auch nochmal mit der Bewerbungsfrist auf den 31. August gehen.
Ah ja. Wie, haben wir schon gesagt, mit Alter gab es ein Minimum oder Mindestalter und Maximalalter? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine längere Pause eingelegt hat, gesagt hat, Weltreise und kommt nach 5 Jahren zurück, darf der auch? Oder wenn der jetzt Mitte 20 ist, schon zu alt oder die Rahmenbedingungen?
Mitte 20 wäre noch nicht so alt, das hatten wir auch schon. Also ich hatte aber auch schon Damen, die dann so Mitte 60 waren und dann gesagt haben, ist das total spannend und da kann man Kunst und Design und so machen. Wo ich dann aber gesagt habe, so, das ist eigentlich Studienorientierung. Da haben wir natürlich auch an der Ulmer Volkshochschule andere attraktive Formate, die dann besser passen. Genau, aber wenn man so Mitte 20 ist und sich nochmal orientieren möchte oder muss, dann ist man auch in dem Fall am Eicher-Scholl-Kolleg herzlich willkommen.
Mhm. Ja, sehr schön. Und wenn man jetzt, also man kann auch mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen, wenn man hier in Ulm ist, darf man einfach vorbeikommen, anrufen und dann bei Herrn Lörcher mal zur Tür reinspazieren.
Ja, natürlich. Also man kann sich auch das Kolleg anschauen und mal so den Geist des Kollegs schnuppern. Zumindest kann man sich die Räume anschauen. Im Moment ist kein Unterricht, weil die Kollegiaten natürlich jetzt ihren Abschluss gemacht haben. Mhm. Also man sieht nicht das pralle Leben wie sonst, aber man kann die Räumlichkeiten sich anschauen. Und man kann und sich natürlich mit mir unterhalten und auch spezielle Fragen noch an mich stellen.
Okay. Ja. Gab es in all den 10 Jahren eigentlich irgendwas noch besonders Herausragendes? Oder ich sehe schon von der Uhr wird's knapp. Irgendwie was?
Gab es Herausragendes? So spontan. innerhalb von 10 Jahren. Hm. Ach was, genau. Das will er, weil gerade der Herr Häuser neben mir steht und seine Tochter bei uns Soziologie unterrichtet hat. Was mich total überrascht hat, die Kollegin aus Tübingen hat bei mir eines Tages angerufen und hat gemeint, wie kriegt ihr das in Ulm hin, so ein breites Angebot, das breiter ist als unseres. Warum habt ihr Soziologie? Da habe ich gesagt, wir haben ja auch Soziologen und ich habe ein Netzwerk und es ist da eben ganz wichtig.
Wir sind schon am Ende. Ich muss da ganz schnell raus. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch, dass Sie da waren. Das war die Plattform heute Nachmittag mit dem Studiengeneral von der VH Ulm. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen gemeinsam Tschüss und wünschen einen schönen Nachmittag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.